Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Wir haben das zweite Maximum der UK Championships erlebt. Am dritten Tag. So langsam wird es zur Gewohnheit. Wir haben ein oder zwei Überraschungen erlebt und wir haben Ronnie O'Sullivan erlebt, der ja so ein bisschen durch seine erste Runde durchgeflogen ist. Darüber müssen wir natürlich sprechen hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Wir werden die gesamten zwei Wochen über die UK Champions sprechen und das tue ich wie immer mit unserem Experten Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Ja, es wird langsam zur Gewohnheit, dass wir Maximum Break sehen und vor allen Dingen wird es auch langsam zur Gewohnheit mit Stuart Bingham und mit Marcel Eckert als Schiedsrichter.
Ja, gut, da balgen sich ja alle Schiedsrichter darum, die meisten Maximum Breaks geschieht zu haben. Ich glaube, Brandon Moore hält da immer noch den Rekord. Aber es wird langsam mehr für den guten Marcel. Das zeigt einfach, dass er inzwischen in der Top-Riege natürlich angekommen ist, als WM-Finalschiedsrichter ja sowieso. Und dass er dann natürlich häufiger die Top-Spieler zu Gesicht bekommt und damit auch häufiger die Maximum Breaks. Ja, schon das siebte Maximum Break tatsächlich von Stuart Bingham. Damit haben jetzt nur noch vier Spieler mehr gespielt. Das ist durchaus eine richtig gute Statistik für den Weltmeister von, jetzt muss ich überlegen, was war es, 2015 in einem Dreh. Für ihn natürlich eine super Statistik und damit, wie du schon gesagt hast, relativ auffällig, dass wir in der letzten Zeit dann doch sehr viele Maximum Breaks haben. Jetzt allein in den letzten vier Wochen schon fünf Stück. Also das ist schon ein bisschen ein schnelleres Wachstum, sage ich jetzt mal, was die Maximum Breaks anbelangt. Da bin ich sehr gespannt, ob dieser Trend anhält. Milton Keynes wird da natürlich ein bisschen profitieren davon. Also die Spieler profitieren von dieser Möglichkeit, am gleichen Standort zu spielen, ohne Druck vom Publikum natürlich auch. Das macht die Angelegenheit, denke ich, etwas einfacher. Aber ich glaube, dieser Trend wird auch nicht unbedingt anhalten. Es ist weiterhin schwierig, einen Maximum Break zu spielen. Bin ich sehr gespannt. Wäre ja sehr kurios, wenn wir dann ausgerechnet die 20 Maximum Breaks in der Saison knacken, in der es dieses Sonderpreisgeld nicht mehr gibt. Und damit habe ich irgendwie ein kleines Déjà-vu, weil was Ähnliches haben wir schon über die Home Nations Series gesagt.
Ja, das wäre lustig, wenn das beides in einem Jahr dann jetzt so laufen würde. Mal gucken. Wir können gerade aber über Stuart Bingham noch sprechen. Der hat ja sein Match gegen Zach Surety mit 6-2 gewonnen und hatte da auch eher wenig Probleme.
Nein, also das Maximum Break war so ein bisschen die Kirsche, sage ich mal, noch obendrauf auf der Torte für Stuart Bingham, der eigentlich nur vor dem Mid-Session-Interval so ein bisschen Probleme hatte, viele Chancen dann teilweise brauchte, um die Frames sicher zu machen, trotzdem dann aber mit 3-1 vorne lag und nach dem Mid-Session-Interval dann auch wirklich sehr stark spielte, erst eine 76, dann das Maximum Break und zum Abschluss dann nochmal eine 140er Total Clearance gespielt. Also sehr guter Auftakt für Stuart Bingham und Jack Surety damit ein bisschen chancenlos, spielte zwar einmal eine 67 vor dem Mid-Session Interval, verkürzte zwischenzeitlich, aber ansonsten keine wirklich hohen Breaks und das braucht man dann natürlich gegen so einen großen Namen. Also für Stuart Bingham, dem die UK Championship ja auch noch fehlen in seiner Triple Crown Vita, das Masters hat er ja gewonnen, die Weltmeisterschaft hat er gewonnen, also ein guter Auftakt in die zwei Wochen UK Championship.
Stuart Bingham ist also weitergekommen. Auch Ronnie O'Sullivan ist gestern Abend weitergekommen. Er hatte wirklich kaum Probleme. Sein Match gegen Leo Fernandes hat gerade mal anderthalb Stunden inklusive des Mid-Session-Intervals gedauert. 6-0 hieß es am Ende. Ja, für Ronnie O'Sullivan war es eine gute Trainingseinheit. Für Leo Fernandes war es eher eine Lehrstunde.
Ja, es brannte ja dann gestern auch sowohl in der britischen Snooker-Community als auch bei uns in der deutschen Snooker-Community so eine kleine Diskussion um das Setzformat, was dann ja so eine vielleicht auch einseitigen und eindeutigen Matches zur Folge hatte. Gestern war es dann jetzt ausgerechnet so, dass am Nachmittag Neil Robertson gegen Brian Ochojski den Franzosen mit 6-0 gewann und dann auch am Abend Ronnie O'Sullivan null Probleme hatte mit Leo Fernandes, ebenfalls 6-0. Ja, die UK Championships sind eben nach diesem Format 1 gegen 128, 2 gegen 127 etc. gesetzt. Das hat dann natürlich zur Folge, dass ein vermeintlich klarer Favorit gegen einen deutlichen Außenseiter spielt. ich finde das eigentlich sehr gut und relativ passend für so ein großes Turnier wie die UK Championship, denn irgendwie brauchen Turniere ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man bei fast allen anderen Turnieren inzwischen Flat Draws hat, überall das gleiche Sitzsystem genutzt wird und man eigentlich nicht weiß, bei welchem Turnier befinde ich mich jetzt gerade. Ist ja vom Modus her vollkommen egal, ob ich jetzt gerade bei den Welsh Open bin, bei den Northern Ireland Open oder bei der China Championship, sage ich mal. Und da finde ich das eigentlich richtig und äußerst passend. Sicherlich kann man diskutieren, ob das so sinnvoll ist für die niedriger platzierten Spieler, aber dieses Setzformat ist eigentlich relativ fair, zumindest was an sich die Aneinanderreihung der Positionen anbelangt. Es hat ja auch zur Folge, dass dann viele Spieler gegeneinander spielen, die in der Weltrangliste nah beieinander liegen. Ich glaube, die Diskussionsgrundlage, die man dann hier anführen sollte, ist dann vielleicht eher, dass man TV-Matches dann vielleicht auch mal potenziell anderen Matches zuweist, nämlich solchen, die dann etwas spannender sein könnten, beziehungsweise etwas mehr Spannung versprechen. Denn letztendlich sieht man da nämlich dann immer die gleichen Namen. Und ja, so ist es dann gestern blöd gelaufen. Um jetzt mal aufs Match einzugehen, Ronnie O'Sullivan, klarer Sieg, 6-0 gegen Leo Fernandes, der, glaube ich, einen Highbreak von so um die 20 Punkte hatte im Match und vollkommen neben sich stand teilweise. O'Sullivan brauchte nicht wirklich überragend spielen, um das Match wirklich komplett im Griff zu haben. 4 hohe Breaks dann auch gespielt und das Match von vorne bis hinten dann auch wirklich souverän durchgezogen. Ja, ist doch ein guter Auftakt für ihn in Richtung Titel Nummer 8 bei der UK Championship. Ein Finale gegen Judd Trump kann es ja nicht geben. Die beiden würden hier schon im Halbfinale aufeinandertreffen.
Was ich mich frage, warum wird es nicht vom Tennis übernommen? Da haben wir ein 128er Feld und dort haben wir die ersten 32, die gesetzt sind, und dann wird einfach zugelost. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann hätten wir vielleicht auch das eine oder andere Match, was sehr, sehr einseitig werden würde. Aber wir hätten ja so ein bisschen, so ein paar Knallerpartien dann auch in den ersten Runden.
Naja, genau dieses System wird ja bei allen anderen Turnieren angewendet. Also ja, das ist ja genau das Flat-Draw-System, was bei allen anderen Turnieren halt wirklich der Fall ist. Bei den Northern Ireland Open, bei den Scottish Open, was auch immer. Also im Prinzip bei allen anderen Turnieren. Ich finde aber halt die Turniere, die dann wirklich, es müsste halt mehr Abwechslung geben. Man müsste vielleicht mal andere Modi auch probieren, vielleicht mal nur die Top 8 setzen, vielleicht mal eine komplett freie Auslosung machen. Das muss nicht bei der UK Championship sein, um Gottes Willen. Das ist das zweitwichtigste Weltranglistenturnier. Da sollte der Modus von vornherein feststehen und nicht komplett zufallsbasiert sein. Aber ich finde es richtig, dass man irgendwie versucht, den Turnieren ein Alleinstellungsmerkmal zu geben. Und wenn es eben teilweise nicht über andere Distanzen oder Gruppenformate oder wie auch immer geht, dann muss man das eben über das Setsystem machen. Ich glaube, so ein komplettes Richtig und Falsch gibt es bei dieser Diskussion nicht wirklich. Es ist halt jetzt so für die UK Championship. Bei der Weltmeisterschaft kann man auch diskutieren, ob es so fair ist, dass die Top 16 gesetzt sind und ab Platz 17 dann eine Qualifikation gespielt werden muss. Da hat man ja jetzt auch wieder Anpassungen gemacht, nachdem ein paar Jahre lang der Platz 17 dann tatsächlich drei Qualifikationsrunden überstehen musste. Jetzt ist mal wieder zurückgekehrt, ebenfalls zu einem Setzsystem, dass dann die Plätze 17 bis 32 erst später einsteigen etc. Aber da ist es dann halt auch so die Frage, ob es wirklich so toll ist, dass die Top 16 schon automatisch bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Ich finde das ebenfalls richtig. Schon allein, weil dieser Platz in den Top 16 dann auch ein Stück weit eine Belohnung sein soll. Und so ist es ja dann hier im Prinzip auch. Ich treffe nicht auf die Nummer 30 der Welt bei der UK Championship, sondern wenn ich eben die Nummer 1 der Weltrangliste bin, dann treffe ich eben auf die 128. Ja, wie gesagt, ich glaube, so ein richtig und falsch gibt es hier nicht. Muss man irgendwie gucken, dass man Turnieren ein Alleinstellungsmerkmal gibt, und das ist es eben aktuell für die UK Championship, nachdem man da ja die langen Distanzen ein bisschen eingeschrumpft hat.
Wir werden das Ganze nicht lösen können, von daher Alles in Ordnung. Ronnie O'Sullivan hat gegen Leo Fernandez gestern gewonnen. Wir haben ein, zwei Überraschungen gestern auch gehabt. Mark Davis zum Beispiel ist mit 4-6 gegen Robbie Williams ausgeschieden. Ali Carter ist ausgeschieden und setzt seiner etwas enttäuschenden Saison noch eins oben drauf. Gegen Ashley Carty hat er damit 4-6 verloren. Und wie hier schon annonciert, ist Martin Gold gestern auch ausgeschieden gegen Jordan Brown. Du hast im Moment eine Serie. Ich werde dich gleich nach einem Überraschungstipp auch noch fragen für heute.
Ja, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Oliver Lyons, den Tag richtig getippt, jetzt Jordan Brown. Also nein, es kommt ja nicht von ungefähr, diese Einschätzung. Jordan Brown ist ein sehr konstanter Spieler geworden in den letzten Monaten. Das hat er auch gezeigt, als er sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat und auch mit dem einen oder anderen wirklich guten Ergebnis. Also, dass das kein Sieg im Vorbeigehen wird für Martin Gould, das war von vornherein klar. Allerdings hat Gould es auch so ein bisschen versäumt, das Match alleine über die Ziellinie zu tragen. Denn nachdem Jordan Brown mit 3-1 vorne lag, hatte Gould das Match eigentlich sehr gut umgedreht und war mit 4-3 und dann auch mit 5-4 in Führung gegangen und hatte dann eigentlich beste Chancen, das Match auch über die Ziellinie zu bringen. Aber Jordan Brown hat sehr, sehr toll reagiert darauf, hat aus jeweils zwei langen Einsteigern eine 85 und eine 69 gespielt und das Match dann mit 6-5 gewonnen, ohne dass Martin Gould in den letzten beiden Frames auch nur einen einzigen Ball gelocht hat. Also das war eine starke Antwort auf diesen Rückstand von Jordan Brown und der steht damit dann auch völlig zurecht in der nächsten Runde. Und ich glaube, für Martin Gould ist das eine sehr bittere Niederlage, denn der war ja in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut in Form. Also ich denke mal, da wird er ein bisschen dran zu knabbern haben.
Also Martin Gould und Ali Carter und wen habe ich vergessen? Mark Davis sind ausgeschieden. Wer weitergekommen ist, ist gestern Abend Jimmy White oder gestern Nachmittag. Der hat gegen Alan McManus in einem Match, was wir auch 1996 hätten haben können, mit 6-4 gewonnen. War das Duell der Altmeister ansehnlich? Ich fand es ganz okay.
Es schwankte, sage ich mal so. Also es schwankte zwischen wirklich guter Nostalgie und sehr, sehr zerfahrenen und sehr vielen fehlerbehafteten Frames. Also Alan McManus war für mich eigentlich ein kleines bisschen der Favorit in diesem Match, weil er dann doch etwas stabiler unterwegs war in den letzten Jahren. Aber Jimmy White hat das sehr gut gemacht, hat das Match lange offen halten können und hat vor allem dann am Anfang davon profitiert, dass Alan McManus kaum höhere Breaks gelingen wollten. So war Jimmy White dann mit 4-1 in Führung gegangen und dann kippte das Match im sechsten Frame, den Alan McManus auf Schwarz noch stahl, mit einer 51 und wurde dann wieder offener. Jimmy White schaffte es dann, sich den achten Frame zu holen, auch ein sehr langer und hart umkämpfter Frame, der ihn dann auch bis auf einen Frame an den Sieg heranbrachte. Und Alan McManus stand dann kurz vor einem richtig guten Comeback, holte sich den neunten Frame auf die Farben und hatte im zehnten Frame dann auch schon eine 58 vorgelegt, ehe Jimmy White das mit einer 66er Clearance konterte. War eine starke Antwort von Jimmy White und dieser letzte Frame war im Grunde auch der beste des gesamten Matches. Alles in allem, wie gesagt, war das jetzt nicht so das herausragende Niveau, was die beiden da auf den Tisch brachten. Aber es war toll, so zwei so alteingesessene Spieler dann tatsächlich nochmal als Haudegen auf der Main Tour zu sehen in so einem tollen Match bei der UK Championship, ja einem der wichtigsten Turniere der Saison.
Jetzt kommen wir mal auf das Geschehen von heute zu sprechen. Wir werden unter anderem Mark Allen sehen, der gegen Jamie Wilson seine erste Runde bestreitet. Liang Wenbo spielt gegen Alan Taylor. Ding Junhui wird heute antreten. Auch Jack Lisowski, Matthew Selt, Anthony McGill und Judd Trump heute Abend gegen Paul Davison. Judd Trump gegen Paul Davison, da müssen wir, glaube ich, keine Überraschung erleben. Aber hast du ein Match, wo du sagst, das könnte schon in die andere Richtung gehen?
Ehrlich gesagt gar nicht so wirklich. Also das liest sich heute relativ wie eine relativ klare Geschichte. Ich glaube, am schwersten wird es vielleicht Liang Wenbo haben gegen Alan Taylor. Aber ansonsten denke ich mal, werden sich die Favoriten heute schon durchsetzen. Ding Junhui, Jamie Curtis Barrett, wie gesagt, als Titelverteidiger. Jack Lisowski, der um einen Mastersplatz noch kämpft gegen Faraj Ajaib. Also das sollte eigentlich auch hinhauen. Sehr gespannt bin ich dann auch auf Alexander Osenbacher, der mit Nigel Bond kein einfaches Los bekommen hat. Beide in sehr nah beieinander in der Weltrangliste, kämpfen da um die um den Platz in den Top 64. Also auch in dieser Hinsicht ein sehr wichtiges Duell. Das macht ja einen riesen Unterschied bei der UK Championship, ob man in der ersten Runde ausscheidet oder es in die zweite Runde schafft, einfach weil da 6.500 Pfund gleich mal Preisgeldunterschied dabei sind. Also sehr interessanter Tag für das Masters und für den Tourerhalt auch in dieser Hinsicht. Aber ich glaube, riesige Überraschungen werden wir heute nicht sehen.
Wir werden morgen darüber sprechen, dass Christian so heute sich auch nicht aus dem Fenster lehnen wollte. Na gut, zweimal und jetzt fängt er schon an, wieder rumzuzicken. Gut, Christian, ich danke dir für deine Zeit.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.